Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Mit 13, da machst du dir ja eigentlich Gedanken darüber, welche Musik gerade cool ist, wer gerade mit wem geht, und ob du jetzt endlich das neue Smartphone bekommst. Acel hat in dem Alter angefangen, im Kongo Kobalt zu schürfen. Das braucht man unter anderem für die Herstellung von Handys, für die Batterien. Also im Prinzip hat der 13-Jährige damals aus dem Kongo dazu beigetragen, dass die deutschen 13-Jährigen sich per Smartphone über den neuesten Klatsch austauschen können. 60% des Kobalts in unseren wiederaufladbaren Batterien für Elektroautos, Laptops, Tablets und so weiter stammt nämlich aus dem Süden der Demokratischen Republik Kongo. Unsere Korrespondentin Linda de Staude, die war in Kolwezi, der selbsternannten Kobalt-Hauptstadt der Welt. Ich habe mit Linda gesprochen und sie hat mir erstmal erzählt, wie es da aussieht.
Ja, die ganze Stadt sieht aus wie eine einzige große Baustelle, denn Kobalt wird normalerweise im Tagebau abgebaut und das heißt, dass riesige Flächen und zwar auch mitten in der Stadt aufgerissen und leergeräumt sind. Drumherum stehen die ganzen Halden riesengroß und dazwischen irgendwo stehen dann auch noch ein paar Häuser. Und das sind die Minen von den großen Bergbaukonzernen. Aber die ganze Stadt, die sitzt praktisch auf Kobalt und wenn ich in meinem Garten ein Loch buddele, dann habe ich eine gute Chance, da auch Kobalt zu finden. Und das wird überall gemacht. Ich bin da in einem Stadtviertel gewesen. Das ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse, weil jeder in seinem eigenen Hinterhof ein riesiges Loch gegraben hat und dort versucht, eben dieses Kobalt rauszuholen. Und da hat auch der inzwischen 15-jährige Arcel gearbeitet.
Ich hatte keine andere Arbeit. Meine Brüder haben mir gesagt, in den Minen kannst du viel Geld verdienen. Deshalb habe ich da angefangen.
Und diese Löcher, die sind halt gerade so groß, dass man sich reinzwängen kann, vielleicht einen Meter im Durchmesser, aber die sind unglaublich tief. Das können 10 Meter sein, 20, manchmal sind es sogar 50 Meter, die da in die Erde reingehen und sie sind handgegraben und damit völlig ungesichert.
Boah, das klingt schon so ein bisschen gruselig. Wie wird denn da gearbeitet?
Also das ist gruselig. Ich würde das nicht ausprobieren wollen. Also die Arbeiter, die quetschen sich wirklich in dieses Loch, in dieses handgegrabene Loch, an diesen Schachtwänden, weil das eben von Hand gegraben ist. Da gucken halt Steine vor und da klammern die sich fest und dann klettern die da rein, eben so tief, wie das Ding ist. In den ganz Tiefen, da gibt's dann Seile, an denen man sich runterhangeln kann. Aber das ist schon eigentlich ein Luxus. Eigentlich klettert man da ungesichert runter. Und die Kinder, weil sie eben noch klein sind, die sind halt hoch geeignet für diese schmalen, dünnen Schächte. Und es gibt ganze Felder von solchen Minen, nicht nur in den Hinterhofen mitten in der Stadt, sondern auch außerhalb. Und die sind, kann man sich vorstellen, hochgefährlich. Ja, das ist die heute 13-jährige Patricia. Die hat gesagt, dass ein Freund von ihr in so einem Minenfeld in ein Loch gefallen ist und dann auch dann diesen Verletzungen, die er sich zugezogen hat, gestorben ist. Also die Steine können von den Schachtwänden runterfallen. Wenn es unten diese Tunnel zur Seite gibt, wo die Leute zusammengehockt sitzen und versuchen, das Kobalt mit Spitzhacken da rauszuhacken, das ist alles einsturzgefährdet. Es stürzt auch ein. In Kolwezi gibt es eine ganze Hauptstraße, die ist gesperrt und mit einer Umleitung versehen, weil unten drunter alles hohl ist und die jeden Moment zusammenstürzen kann.
Arcel und auch Patricia, von der wir gerade gehört haben, die haben ja in solchen Minen gearbeitet. Das heißt aber auch, dass sie es heute nicht mehr tun, ne?
Ja, Patricia ist jetzt wieder in der Schule und Arcel, der war mit 15, als er aufgehört hat, in den Minen zu arbeiten, schon zu alt für die Primary School, wie man das hier so schön nennt. Und er hat dann eine Ausbildung zum Schweißer gemacht und mit Freunden eine eigene Werkstatt aufgemacht, in der er jetzt arbeitet. Aber das ist überhaupt nur möglich gewesen, weil es Hilfsorganisationen in Kolwezi gibt, die sich um diese Kinder kümmern. Und eine davon ist World Vision.
Zu Beginn unseres Projekts haben wir fast 10.000 Kinder in den Minen aufgespürt. Wir kümmern uns um 9 Standorte. Seither haben wir 1.200 Kinder da rausgeholt.
Das ist Florence Mambo gewesen von World Vision und die sagt auch, dass in der gesamten Provinz Katanga im Süden der Demokratischen Republik Kongo mindestens 20.000 Kinder bei diesem Kobaltabbau arbeiten.
Jetzt ist ja Kinderarbeit im Kongo verboten. Tut sich denn da was? Also wird die Situation perspektivisch besser für die Kinder?
Ja, bisher ist es so, dass die großen Tagebauen von den großen Konzernen eigentlich kein Problem sind, weil die keine Kinder beschäftigen. Das Problem sind eben diese handgegrabenen kleinen Minen, die ja von den Familien selber betrieben werden. Und meistens müssen die Kinder mitarbeiten, weil die Eltern es nicht können, weil sie entweder krank sind oder weil sie selber keine Arbeit haben oder weil sie alleine nicht genug aus den Minen rausholen können, um eben genug Geld zu verdienen. Und sie haben kein Geld für die Schule. Es gibt für diese Minenfelder eine spezielle Minen Polizei. Die soll die Kinder da rausholen oder besser gesagt raushalten. Aber da ist Korruption ein unglaubliches Problem.
Wenn du ihnen etwas zahlst, lassen sie dich durch. So 2000 Francs. Wenn ich 3000 verdiene, bleiben mir dann nur noch 1000 Francs.
Ja, das sind ungefähr 1,50 Euro, was Patricia da verdient hat. Das ist also natürlich eine winzige Summe. Und vor den Minenfeldern, da stehen riesige Schilder. Kinder und Frauen dürfen hier nicht rein. Aber in der Praxis ist das der totale Witz.
Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Das ist natürlich jetzt nichts mit Sicherheitsstandards oder Versicherung oder so. Die Arbeitsbedingungen da sind oft eine Katastrophe. Das ist jetzt nichts, mit dem sich die Demokratische Republik Kongo unbedingt schmücken wollen würde, ne? Also entsprechend unerwünscht sind da auch Journalisten, die darüber berichten. Jetzt war Linda ja da, deswegen lag für mich die Frage auch, na, wie hat sie denn das denn gemacht, ne? Also einfach nur reinspaziert wirst du da ja sicherlich nicht sein.
Nee, das ist leider völlig unmöglich. Eigentlich gibt es zu diesen Minenfeldern überhaupt keinen Zugang mehr. Der Gouverneur der Provinz Katanga, der hat vor ein paar Monaten gesagt, Journalisten dürfen da nicht mehr rein. Das löst zwar das Problem nicht, aber es wird halt nicht mehr berichtet. Und das gilt vor allen Dingen für ausländische Journalisten, weil sowas ist einfach schlecht für das Image des Kongo. Und ich konnte mir das überhaupt nur ansehen und natürlich nichts aufnehmen und sonst irgendwas, weil das wäre ja sofort aufgefallen, weil ich behauptet habe, ich bin ein ausländischer Spender für eine Hilfsorganisation. Und die haben mir dann geholfen und haben gesagt, ja, die will sich das ansehen, bevor sie uns Geld gibt, wie wir da arbeiten. Und so bin ich da reingekommen.
Aber wen hast du denn da genau gefragt? Da gibt es ja keinen offiziellen Betreiber, weißt du, also keine Visitenkarte, keine Internetseite. Wie bist du da vorgegangen?
Ja, also vor den Minenfeldern, da steht halt eben die Minenpolizei und an denen war kein Vorbeikommen. Also Bestechungen habe ich aus Prinzip mal nicht ausprobiert. Mit Geld hätte ich es vielleicht geschafft, habe ich aber nicht gemacht. Es gibt aber in Kolwezi noch eine andere Weise, an das Kobalt ranzukommen und das sind diese riesigen Abraumhalden. Da ist immer noch ein Rest Kobalt drin und das wird dann wirklich von den Leuten da rausgebuddelt und an solchen kleinen Seen, kann man sagen, ausgewaschen und dann Stückchen für Stückchen aussortiert. Und da arbeiten auch totale viele Kinder und viele Frauen und das habe ich mir angeguckt. Aber auch das war nicht ganz so einfach, weil da gibt es nämlich sowas wie Kooperativen, die das Ganze unter ihrer Kontrolle haben. Und das sind, die spielen sich da munter als die Bosse auf, die kommandieren die Leute rum und bei denen muss man sich dann rechtfertigen, was willst du hier eigentlich? Also die haben mich da auch wirklich rausgeholt, als ich das vorher nicht angemeldet habe und gesagt, Moment mal, hier weiße Frau, was hast du hier zu suchen? Und denen scheint es richtig gut zu gehen, weil die fahren da wirklich mit den fetten SUVs vor und haben große Uhren und all Schmuck und all das. Also die sind sicherlich nicht so arm dran wie die Leute, die die ganze Arbeit machen müssen.
Nun sind das ja aber eben keine Großkonzerne. Das heißt, die haben auch keine Handelsverträge in Richtung internationaler Abnehmer. Wie werden die denn ihr Kobalt überhaupt los?
Ja, das sind Aufkäufer vor Ort und das geht so ein bisschen zu, wie ich mir den Goldrausch im Wilden Westen vorstelle. Also man hat da überall Bretterbuden stehen, wo die Leute Säcke mit diesem sortierten Kobalt ranschleppen und da stehen dann diese Aufkäufer, das sind oft Ausländer, vor allen Dingen Chinesen, die dann sagen, okay, das geht der Preis nach dem Gehalt von Kobalt, was in diesem Gestein drin ist. Die testen das und die legen die Preise fest und die Leute, die das bringen, die müssen das nehmen, was man ihnen anbietet. Und davon gibt's also wirklich Dutzende, also an der Straße sind welche. Vor diesen Minenfeldern sind welche. Also das ist ein richtig gutes Geschäft.
Jetzt wäre ja im Prinzip also ein Weg, diesem Handel und in diesem Zuge ja auch der Kinderarbeit beizukommen, diese Mini-Minen einfach dicht zu machen. Warum ist das denn nicht so einfach?
Ja, das ist wirklich ein bisschen zu einfach. Also erstens, ich meine, wenn ich mir diese Minen angucke, die Leute in ihrem eigenen Garten graben, das ist ein bisschen schwer, den Leuten das zu verbieten. Und das Kobalt, das liegt halt nur ein paar Meter unter der Oberfläche und es ist überall. Und wir reden da halt nicht über ein oder zwei Löcher im Boden, sondern es ist tatsächlich überall. Auch diese Löcher gibt's überall. Und das andere Problem ist wirklich, dass natürlich Arbeitslosigkeit ein gewaltiges Problem ist. Und für die Leute ist das oft die einzige Möglichkeit, überhaupt Geld zu verdienen, weil es eben keine anderen Jobs gibt. Und das sieht auch Florence Mambo von World Vision so.
Ein Verbot? Ja. Aber was ist die Alternative? Die Eltern haben keine andere Möglichkeit, ihre Kinder zu ernähren. Und solange das der Fall ist, wird der Kobaltabbau so weitergehen.
Ich continue. Das Problem ist, man müsste es eigentlich regulieren und es hat solche Versuche auch gegeben. In einem bestimmten Stadtteil in Kolwezi, da gibt es so ein überwachtes Minenfeld. Also da kann man sich am Eingang anmelden und sagen, okay, ich will da jetzt schürfen. Dann kriegt man Schutzkleidung ausgeteilt. Aber wenn man da rein will und diese Schutzkleidung kriegen will, dann muss man halt auch bezahlen. Und das ist für viele Leute zu teuer, was dazu geführt hat, dass ja dieses abgesperrte Feld ist da und nebenan wird gleich wieder wild gebuddelt.
Deutschlandfunk Nova, Early Bird.
Linda Staude ist unsere Afrika-Korrespondentin. Von der haben wir schon gehört, dass die Menschen an allen möglichen Orten so privat Kobalt aus dem Boden holen und das eben auch massive Probleme mit sich bringt. Aber wie sieht's denn in den großen offiziellen Minen aus?
Also nach allem, was ich gesehen habe und gehört habe, sind diese Sicherheitsstandards, die Kinderarbeit und all das, über das wir gerade sprachen, eigentlich kein großes Problem. Das größte Problem ist, dass das ja eben Tagebau ist und Tagebau vernichtet unglaubliche Mengen an Land. Und wir haben es schon gesagt, also das Kobalt findet sich da überall, unter Farmen, unter der Stadt, unter Wohngebieten. Und wenn eine Konzession erteilt wird an solchen einen internationalen Konzern, das heißt dann auch, dass da gebuddelt wird, egal wer da vorher war. Und die Leute müssen einfach weg.
Können sich aber denn die Kongolesen irgendwie dagegen wehren? Also wenn einfach jemand vorbeikommt und sagt, hallo, guten Tag, ich möchte hier Kobalt abbauen, bitte ziehen Sie weg.
Wenn der eine Konzession von der Regierung hat, dann ist das leider gar nicht einfach. Es geht dann eigentlich nur noch um eine Entschädigung, weil wenn die Konzession einmal verteilt ist, dann heißt das, dass dieser Konzern das Recht hat, die Leute da zu vertreiben. Und ja, es gibt Verhandlungen mit den Unternehmen, aber da sind die Leute wirklich oft auf die Großzügigkeit der Unternehmen angewiesen. Die Regierung, die scheint sich da überhaupt nichts von anzunehmen. Und ich war in einem solchen Dorf, in das umgesiedelte Menschen gezogen sind. Das sieht also eigentlich recht schmuck aus. Das sind schöne neue Häuschen, ist aber mitten im Nirgendwo. Und es gibt keine Verbindung zur Stadt. Und eine Bewohnerin, Mwima Nweli, die hat mir Folgendes gesagt.
Wir müssen jemanden finden, der uns hilft. Hier gibt es kein Hospital, keine Schule, kein Wasser. Wir sind in der Wüste und wir wissen nicht, was wir tun sollen.
Also in diesem Dorf, da steht wirklich eine einsame Handpumpe für das Wasser für die gesamte Bevölkerung. Die funktioniert aber nicht. Also die nächste Wasserquelle, die ist unten im Tal, das ist ein Fluss, an dem stehen jede Menge Fabriken und das Wasser ist entsprechend verschmutzt.
Gibt es denn aber niemanden, der sich für diese Menschen einsetzen würde?
Also ich habe keinen gefunden, ehrlich gesagt. Und die Menschen selber wissen offensichtlich auch von niemanden, an wen sie sich wenden können. In diesem Fall, weil von diesem Dorf, das war ein chinesischer Konzern. Die Leute sind da hingegangen zu dem Konzern selber, um sich zu beschweren. Und die haben ihnen mehr oder weniger gesagt, nö, also wir haben euch ja die Häuser gebaut, ab jetzt seid ihr auf euch selbst gestellt. Und diese Konzerne, die haben, und so ist natürlich Gerücht, das kann man nicht wirklich beweisen, die besten Beziehungen zur Regierung. Es gibt eben die Gerüchte, dass da auch gewaltig geschmiert wird, bis rauf zum bisherigen Präsidenten Joseph Kabila und dass man gegen diese Korruption eigentlich ziemlich machtlos ist.
Ein Mittel dagegen wäre ja, wir als Verbraucher, ne, um uns mal an die eigene Nase zu fassen, achten darauf, nur bei Unternehmen zu kaufen, die eben Rohstoffe aus, ich sage jetzt mal guten, ne, zertifizierten Minen beziehen. Warum klappt das denn nicht?
Ja, also es hat schon mal eine solche Selbstverpflichtung der großen Konzerne und Elektronikkonzerne, Autokonzerne international gegeben. Das war 2016, wo die gesagt haben, okay, wir gucken jetzt, wo unser Kobalt herkommt. Die sind gezwungen worden bei den sogenannten Konfliktmineralien, wie zum Beispiel Coltan, was man auch für die Handyherstellung braucht. Die werden im Ostkongo abgebaut, wo es eben kämpfende Rebellengruppen gibt. Dazu sind sie verpflichtet zu gucken, wo die herkommen. Beim Kobalt ist das anders. Das ist eine Selbstverpflichtung. Was ich auf dem Boden da gesehen habe, ist nach auch fast 3 Jahren später, ist das da vor Ort nicht angekommen. Und ich meine, auch mal ganz ehrlich, wenn ich ein neues schickes Smartphone haben will, frage ich dann wirklich, wo die Apples und die Samsungs dieser Welt ihr Kobalt herkriegen? Zum Teil wissen die Leute noch nicht mal, dass in den Handys Kobalt drin ist. Mhm. Also der Druck der Verbraucher, glaube ich, ist da eher wackelig.
Jetzt hat ja der Kongo neu gewählt, ne? Felix Tshisekedi ist Nachfolger von Joseph Kabila geworden. Das war eine nicht ganz saubere Wahl, wenn man das mal so sagen darf. Glaubst du denn, dass sich an der Situation der Minenarbeiter jetzt im Kongo etwas ändern wird nach der Wahl von Tshisekedi?
Ja, das wäre natürlich schön, wenn Tshisekedi da wirklich einen Neuanfang machen würde. Aber du hast es ja schon gesagt, die Wahl war nicht ganz sauber. Es gibt eben diese Gerüchte, dass Tshisekedi mit dem alten Regime einen Deal gemacht hat. Und Joseph Kabila hat, der Vorgänger, hat eben seine Finger groß im Minengeschäft, hat selber Konzessionen. Und wenn es einen solchen Deal gegeben hat, dann glaube ich kaum, dass Tshisekedi tatsächlich da sagen wird, nö, das hören wir jetzt mal auf und wir machen das jetzt alles völlig sauber und korruptionsfrei. Wäre schön, glaube ich aber nicht.
Linda Staude ist unsere Korrespondentin für Ost- und Zentralafrika und hat mit uns über Kobalt gesprochen, das Erz, das für unsere elektronischen Geräte super wichtig ist und das zu 60% aus der Demokratischen Republik Kongo kommt.
Deutschlandfunk Nova, Early Bird.